Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Ute Wegmann. Selten habe ich mich bei der Vorbereitung eines Interviews so gut amüsiert. Und umso mehr freue ich mich jetzt, mit dem Illustrator, Designer und Künstler Christoph Niemann über seine Arbeitsweise und seine Ideen und seine Bücher zu sprechen. Zum Lebenslauf ein paar Fakten vorab. Christoph Niemann, geboren 1970 in Waiblingen, ging mit Mitte 20 nach einem Studium an der Staatlichen Akademie der Künste in Stuttgart nach New York. Er arbeitete dort, und das tut er immer noch, für den New Yorker und für das New York Times Magazine, kehrte aber nach 11 Jahren nach Deutschland zurück und lebt jetzt in Berlin. Er hat Kunden in der ganzen Welt, von der Modebranche über Stiftungen bis zu Formel-1-Pilot Sebastian Vettel, dessen Helmdesign er entwarf. Für die New York Times schreibt er einen Blog, Abstract Sunday. 2010 wurde er in die Art Directors Club Hall of Fame aufgenommen. Man findet Niemann auf Facebook und Twitter. Und seit letztem Jahr ist er der Protagonist der eigenen YouTube-Serie 360 Grad Q&A, Questions and Answers, in der er sich an Menschen wendet, die sich für seine Kunst interessieren. Und er macht Bücher. Im Jahr 2014 war das Bilderbuch Der Kartoffelkönig für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Christoph Niemann, Sie sind derart vielseitig. Cover für den New Yorker, freie Arbeiten, Gebrauchsgrafik, Apps, Kinderbücher, dass man gar nicht richtig weiß, wo man beginnen soll. Und deshalb habe ich mir einen Stichwortkatalog ausgedacht, von Auftragsarbeit über Blog und Blick zu YouTube und Zeit, an dem wir uns nun assoziativ entlang arbeiten können. Sind Sie damit einverstanden?
Sehr gerne, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Betrachtet man das Buch Abstract City, dann entwickeln Sie viele Ideen aus dem eigenen Alltag. Es geht um die Liebe zum Kaffeetrinken, das New Yorker U-Bahn-Netz, das Ihre Kinder in- und auswendig kennen, um verhasste Kabelsalate, um Musik, Filme, Welt, die Niemann-Welt, kann man eigentlich sagen. Es erweckt den Eindruck, dass ein Bild einen zufälligen Anfang nimmt, angestoßen von außen, und Sie sich dann assoziierend weiterbewegen. Ist das so?
Ja, tatsächlich ist es für mich so, dass dieses persönliche, für mich eher literarisches Mittel ist für das Gemeinsame. Weil die Welt, die ich da beschreibe, dieses Allgemeine, da geht es mir ja nicht um meine persönliche Welt, sondern es geht mir um die Schnittmenge von meiner Erfahrung und der Leser. Anders würde das überhaupt nicht funktionieren, weil ich ja die Idee der U-Bahn und des Kaffeetrinkens, in die kann ich mich als Leser nur dann hereinarbeiten, wenn ich wirklich diese Obsession auch teile zu einem gewissen Grade. Und ich erzähle das zwar extrem aus der Ich-Perspektive, aber mit dem einzigen Ziel, eigentlich bei den Betrachtern die entsprechenden Schubladen, in denen die eigenen Geschichten dann drin sind, eben aufzumachen und dann neu zu verknüpfen.
Auf Ihrer Webseite findet man Landschaftsaquarelle und freie Arbeiten, aber die lassen wir jetzt alle mal außen vor. Sprechen wir über die Bilder, die auch in den Büchern zusammengefasst sind. Alltagsdinge oder Wesen werden in neue Zusammenhänge gebracht und dadurch erzielen sie eine besondere Aufmerksamkeit, aber oft genug auch einen Lacher, denn die Verbindungen sind amüsant und ungewöhnlich. Oft kombinieren sie in ihren Bildern reale Alltagsgegenstände, abfotografiert, Kamm, Brötchen, Stift, mit gezeichnetem. Bekanntes wird auf Unbekanntes losgelassen oder Gegenstände umgedeutet, das ist ihre Spezialität. Ich denke an ein Bild aus dem Buch Sunday Sketching, auf dem sich ein Mann eine Porträtzeichnung rasiert und der Bart ist das geschickt positionierte Foto eines Mohnbrötchens. Das heißt, Sie kombinieren Zeichnung mit Fotografie. Wie kamen Sie zu dieser Arbeitsweise?
Tatsächlich war diese Serie eine kreative Übung, mein eigenes Sehen auch ständig neu zu erfinden. Weil natürlich das Zeichnen ist eine sehr wiederholende Angelegenheit und nach einer Weile schleifen sich gewisse Dinge ein, wie man zeichnet, aber auch wie man sieht. Man sucht natürlich immer nach dem Vertrauten, so geht das auch als Zeichner. Da ist es, glaube ich, sehr wichtig, aus dem auch rauszubrechen, einen anderen Blick für Dinge zu kriegen. Und dann kam eben diese Idee, wirklich als Spielerei sich ein Objekt zu nehmen. Und die Dinge sehen vielleicht so aus, als ob ich durch die Gegend laufe und sehe eine Kaffeetasse und denke, ach hoppla, das sieht ja aus wie ein Zebra, ein Hubschrauber oder sonst irgendwas. Genauso funktioniert es nicht, sondern ich nehme mir die Kaffeetasse, stelle die vor mich hin und dann starre ich einfach 3 bis 4 Stunden drauf. Der Unterschied zwischen mir und Ihnen ist weniger, dass mir sofort was einfällt, sondern dass ich vielleicht die größere Energie habe, so lange drauf zu starren, bis ich etwas sehe. Und dann eben nicht die Kaffeetasse zu nehmen, die ich im Kopf abgespeichert habe, sondern wirklich das Objekt vor mir zu nehmen, bei dem ein Schatten, ein Lichteinfall, eine gewisse perspektivische Verkürzung ungewöhnlich aussieht. Die sieht natürlich sehr vertraut aus, aber gleichzeitig ist ein bestimmter Winkel offenbart irgendwas, was neu ist. Und ich glaube, der Moment der Verblüffung beim Betrachter oder in dem Fall vielleicht auch bei mir selber, ist weniger, dass ich so auf so eine tolle Idee kam, sondern dass ich als Betrachter da drauf schaue und merke, ich sehe was da drin, was ich eigentlich gar nicht sehen dürfte, weil die Menge Information mathematisch eigentlich so aussieht, als ob sie zu wenig wäre. Und trotzdem ist das Bild total klar. Dieser Bildwitz entsteht einzig und allein im Kopf der Betrachter.
Wissen Sie noch, was das erste Objekt war, das Sie so, oder das erste Bild, das Sie so entwickelt haben, wie das Ganze anfing?
Na, zum einen muss ich natürlich sagen, dass diese Art, so collagenartig zu zeichnen, die habe ich weder erfunden noch perfektioniert. Was bei mir ein bisschen anders ist, als was man so kennt, auch von Steinberg oder Ungerer, ist, dass ich nicht mit Fotos arbeite, sondern wirklich mit Objekten. Und es fing tatsächlich an mit einem Schlüsselbund, den ich auf meinem Schreibtisch hatte. Und den Schlüsselbund hatte ich so gedreht, dass ein Schlüssel mit einem schwarzen Kopf und dem Schlüsselblatt sah aus wie ein Vogelkopf mit Schnabel. Und der Rest vom Schlüsselbund war wie so ein verrückter Federschmuck. Also sah ein bisschen aus wie ein Wiedehopf. Und dann habe ich schnell diesen Körper drunter gezeichnet, ohne die Absicht, eine Instagram-Serie draus zu machen. Und war dann verblüfft, wie toll die Reaktionen da drauf waren. Und das Schönste an der ganzen Serie war wirklich auch zu sehen, dass die visuelle Intelligenz bei Lesern viel, viel größer ist, als man das wahrscheinlich in Vor-Internet-Zeiten angenommen hätte.
Jetzt haben Sie Saul Steinberg, den großen rumänisch-amerikanischen Illustrator-Künstler, erwähnt. Ist denn er schon eine Art Inspirationsquelle vielleicht gewesen? Oder?
Also ich muss zu meiner Scham gestehen, dass ich den erst im Studium durch meinen Professor Heinz Edelmann kennengelernt habe. Steinberg ist natürlich einer der ganz großen visuellen Erfinder, der so viele verschiedene Stile und vor allem auch das Spiel mit den Stilen als erzählerisches Mittel mehr ins Leben gebracht hat als andere Leute, die mir jetzt einfallen würden. Und da sehe ich eher dann wirklich eine Verwandtschaft auch zu Hockney und zu Picasso im Sinne von der Virtuosität und von der auf eine Art auch Uneitelkeit, wie er seinen eigenen Stil zurücknimmt, um verschiedene Dinge zu nehmen und damit dann neue Geschichten entstehen zu lassen. Da ist er natürlich einer der absoluten Leuchttürme in dieser Welt.
Es gibt dieses ganz bekannte Bild, wo er eine Frau in eine Badewanne hineingezeichnet hat.
Und natürlich das ist wahrscheinlich die meist kopierte Illustration, dieses New Yorker Cover View from 9th Avenue, bei dem man also die erste Straße ganz groß sieht und dann werden die Straßen nach hinten immer kleiner und am Horizont sehe ich nur noch drei Halbkreise, auf denen steht, glaube ich, Russland, China und New Jersey oder sowas in der Art. Dieses Bild gibt es ja wirklich von Stuttgart, Hamburg, Paris, Vladivostok, wirklich von jeder Stadt. Also da hat er schon eine absolute Ikone geschaffen.
Jetzt haben Sie vorhin ja schon gesagt, Sie sitzen dann unter Umständen 3 Stunden vor einem Objekt. Kann man diesen Blick trainieren? Ist das eine Sehübung? Und ich sprach ja auch schon davon, dass das sehr amüsant ist. Ist das auch niemandscher Humor, dann genau die Dinge so zu entdecken, die Sie da sehen?
Also es ist auf jeden Fall trainierbar. Ich denke, die eine Sache, die wirklich nicht trainierbar ist, ist wirklich, glaube ich, die Energie oder dass man so begeistert von der Grundidee ist, solche Bilder zu machen, dass einem die Frustration egal ist. Und ich glaube, das Gleiche gilt für Pianisten und Tänzer und Fußballspieler. Aber die Sache, die am Schluss den Unterschied macht, ist, ob ich so lange dranbleibe, dass ich für diese ganzen Ideen, die nicht funktionieren, ob ich dann eben nochmal weitermache. Und das ist, glaube ich, dann wirklich der Unterschied. Der Teil, sag ich mal, diese Schmerzresistenz ist wahrscheinlich nicht trainierbar. Alles andere ist trainierbar. Und das, was am Schluss passiert, was sich beim Betrachter hoffentlich einstellt, nämlich der Moment von Verblüffung, der hat natürlich nichts mit dem Entstehungsprozess zu tun. Und ich glaube, das ist oft auch eine große Quelle von künstlerischer Frustration, dass man verwechselt den Moment des Erfahrens von Kunst, also ein Buch zu lesen und einfach das Feuerwerk geht im Kopf ab, im Gegensatz zum Entstehen des Buches, das dahin besteht, dass ich das gleiche Wort 30 Mal vor im Satz, zurück im Satz, das Komma dahin, das Adverb rein, das Adverb raus. Das ist ja die Realität des Kreierens. Die Realität des Lesens, die kann ja ganz emotional, spontan und ganz, ganz wild sein, aber das Entstehen eben nicht. Und ich glaube, oft ist dann die Schwierigkeit, wenn man schreibt, zeichnet, ist dann immer denkt, ich mache was falsch, weil das Lesen fühlt sich doch so toll und so emotional an. Warum kann das Kreieren denn nicht genauso sein?
Das durchzuhalten, diesen Schaffensprozess, diesen kreativen Prozess, ist die eine Sache. Aber jetzt habe ich ja auch nach Humor gefragt. Humor spielt doch nun auch eine entscheidende Rolle.
Einerseits ist der Humor sehr wichtig und der Humor ist ein tolles Mittel, weil ich dann merke, da hat was funktioniert. Aber ich muss auch erstmal diese emotionale Bindung zum Leser schaffen und dann eigentlich etwas machen, was der Leser in der Art weder erwartet noch unbedingt haben will. Und da geht es eben beim Humor nicht ums Lustige, sondern wirklich um das Packen des Lesers, dass die Leser eigentlich selber so in die Geschichte investiert sind, dass sie bereit sind, auch für diesen emotionalen Moment, wenn dann was Ungewöhnliches passiert.
Auf Ihrem YouTube-Kanal 360 Grad geben Sie 10 Regeln preis, nach denen Sie arbeiten, wie Sie sich vor einem leeren Blatt konzentrieren. Eine lautet No Fear, eine andere No Pity, eine weitere I am God. Angstfrei, ohne Selbstmitleid oder kurzzeitig ein bisschen größenwahnsinnig zu sein. Welche ist die wichtigste?
Was ganz wichtig ist, das sind wirklich die Momente, wenn ich am Zeichnen bin. Die Selbstzweifel sind unglaublich wichtig und ich bin überhaupt nicht Gott, aber in dem Moment, wenn ich mich an die Zeichnung setze, muss ich eben all das ignorieren, die Zweifel, die Unzulänglichkeiten. Ich glaube tatsächlich, all die Dinge sind wichtig. Mich hinzustellen und ein Bild zu zeichnen, das ich dann theoretisch jedem Menschen der Welt vor die Nase halten will, ist ein Akt solcher unglaublichen Hybris. Wenn ich das wirklich durchdenken will, vor allem dann auch noch in Anbetracht von all den tollen Bildern, die es schon gibt, wie kann ich es wagen, mein eigenes oben draufsetzen zu müssen? Das heißt, ich muss eigentlich die gesamte kulturelle Weltgeschichte in dem Moment komplett ignorieren und sagen, nee, das wird schon so wichtig, toll sein, dass ich das ohne Peinlichkeit dann den Leuten zeigen kann. Und ich glaube, da muss man wirklich so aushaken, was man sonst nicht an vernünftigem Selbstzweifel hat und einfach sagen, so, jetzt mache ich einfach, als ob das letzte Bild wäre, was die Menschheit je zu Gesicht bekommt.
Eine weitere Regel lautet Judge Tomorrow, also ein Plädoyer für den zweiten Blick, für das einmal drüber schlafen.
Ja, nicht nur das, sondern da geht es eigentlich um das Trennen von bestimmten Sachen. Das harte Betrachten der eigenen Arbeit ist, glaube ich, extrem wichtig. Es ist nur schwer, wenn ich beim Arbeiten schon versuche, gleichzeitig zu kontrollieren. Und dann habe ich für mich entdeckt, dass es manchmal leichter ist, einfach mal Dinge rauszulassen und nicht zu überlegen, ist es jetzt zu peinlich, war es schon mal da, habe ich das schon mal gemacht, sondern einfach zu sagen, ich mache es jetzt einfach und zu sagen, ich kann morgen immer noch mal drüber schauen und sagen, ist es vielleicht unerwartet gut, ist da vielleicht was anderes Gutes rausgekommen oder dann auch zu sagen, nee, das war einfach zu lau.
Sie haben einmal in einem Interview gesagt, ich glaube nicht in dem Sinne an Talent, dass Leuten die Ideen leichter zufliegen, also den einen Leuten sie leichter zufliegen als den anderen. Talent ist vielleicht, inwiefern man mit der Frustration als elementarem Prozess umzugehen versteht. Das heißt, alles ist erlernbar. Man muss beim Zeichnen in ein Training gehen. Das haben Sie vorhin ja auch schon beschrieben, wie ein Musiker, wie ein Tänzer. Also üben, üben, üben. Was hat dennoch Christoph Niemann mitgebracht und was hat er sich erarbeitet?
Die Frustration, das klingt so wahnsinnig nach Selbstkasteiung. Der Prozess ist jetzt in dem Sinne nicht furchtbar, aber es ist schon ein ständiges Auseinandersetzen mit Dingen, die nicht funktionieren. Wenn der letzte Strich gemacht ist, dann ist das Bild fertig. Jeder Schritt davor kann ich es immer noch ruinieren und wahrscheinlich ist es noch nicht perfekt, weil sonst müsste ich auch nicht noch weiterzeichnen. Das heißt, ich lebe schon die ganze Zeit mit dem Unfertigen, mit dem Nicht-Guten. Und jeder Beruf hat ja schöne Dinge und nicht so schöne Dinge. Und das ist einfach etwas, mit dem man sich nicht nur abfinden muss, sondern vielleicht ist das eine Sache, die in einem selber schon vorhanden sein muss. Eine schwere Sache, an der auch, glaube ich, viele Leute verzweifeln, ist ja auch das immer wieder das Neue schaffen. Dass ich immer, wenn mir was gelingt, ist es für einen kurzen Moment toll und andererseits ist es damit auf alle Zeit der Welt nicht mehr zu machen, weil ich darf ja das gleiche Buch nicht zweimal schreiben. Und wenn das ein Talent ist, dann ist es schon ein sehr großes und sehr wichtiges Talent.
Bezüglich Training und Üben, trainieren Sie denn heute noch, ich nenne es jetzt mal trainieren, genauso wie in den ersten Jahren?
Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich finde es verblüffend, dass also in meinem kreativen Beruf, aber ich glaube, das gilt auch für andere, man im Studium sehr viel übt. Man kriegt Dinge beigebracht, man bringt sich selber Dinge bei und dann kommt der Beruf und dann bin ich eigentlich nur am Arbeiten. Arbeit hat natürlich auch einen Trainingseffekt und das war bei mir die ersten 10 Jahre, habe ich das bis auf technische Dinge ein, zwei nicht gemacht und versuche es eigentlich jetzt eher bewusster zu machen. Sowohl was technische Innovationen anbetrifft, aber auch was das Zeichnen anbetrifft. Dass ich mir dann, wie gesagt, nicht während des Zeichnens, aber zwischendurch mal überlege, es hakt immer mit bestimmten Dingen perspektivisch. Tiere sind wahnsinnig schwer, das menschliche Gesicht. Und da geht es eben nicht nur darum, Dinge besser zu zeichnen, vor allem, sondern vielleicht manchmal auch anders zu zeichnen. Zu schauen, bin ich da in so eine Form reingerutscht? Meine Autos sehen alle gleich aus. Muss ich das mal wieder komplett hinterfragen, wie ich diese komplexe dreidimensionale Form in 2 Dimensionen auf das Blatt runterdrücke.
Sie sind ja heute Vorbild für viele junge Designer. Wer sind denn Ihre Heroes gewesen?
Aufgewachsen bin ich ganz am Anfang mit Ungerer. Der war bei uns zu meinem großen Glück im Kinderzimmer wirklich sehr gut vertreten. Dann sprang das irgendwann über auf Asterix. Ich spreche mit meiner Frau immer und die sagt, es gibt irgendwie so zwei Jugendliche, also aus unserer Generation. Es gibt die Hergé-Kids und die Asterix-Kids. Ich kannte Hergé aber und Tim und Struppi, aber bei mir war Asterix einfach präsenter. Und dann so mit 12, 13 kam Mad Magazine und das habe ich wahrscheinlich etwas länger als unbedingt gesund sehr intensiv mir zugute gefühlt. Und vor allem Don Martin und Mort Drucker, also die zwei Zeichner, die ich nach wie vor noch für absolute Genies halte, sowohl vom Erzählerischen als auch vom Zeichnerischen.
Sie haben als die Einstiegsdroge für jeden Künstler das eigene Kunsterleben mal definiert. Wie wichtig ist denn die Kunst, vor allem die moderne Kunst, für Ihr eigenes Schaffen?
Extrem wichtig. Also mir ist das Betrachten von Dingen, das Erleben von Sachen einfach so als Nahrung. Wenn ich zeichne, stelle ich irgendwelche Bilder, Marken aufs Blatt, muss ich aber ständig hinterfragen. Und da brauche ich auch einen visuellen Wortschatz in meinem Kopf. Den muss ich auch auffüllen. Der hat ja auch was mit der Jetztzeit zu tun. Bilder heute sollen ja auch anders sein als die vor 10 Jahren. Dazu muss ich mich ja ständig auch mit dem auseinandersetzen, wie wird gerade visuelle Kultur neu verhandelt. Und es passiert zum sehr großen Teil in zeitgenössischer Kunst, es passiert natürlich auch in der Werbung, in Fernsehen, in Filmen, in anderen Sachen. Aber für mich ist da Kunst schon ein wichtiger Teil.
Gibt es einen modernen Maler, der für Sie besonders wichtig ist?
Also Raymond Pettibone ist ein grandioser, ganz grandioser Zeichner. Hockney selbstverständlich. Elizabeth Payton ist für mich ein absolutes Genie. Immer so diese Umsetzung des Dreidimensionalen ins Zweidimensionale ist bei all denen auf eine ganz andere Art so inspirierend, weil wirklich Universen dann aufstehen. Und ich bei jedem von den drei, und es gibt natürlich dann noch wesentlich mehr, aber dass ich wirklich das Gefühl habe, dass das Blatt ist ein Fenster in ein Universum. Das ist jetzt nicht nur das eine Bild, sondern das ist wie eine Parallelwelt, in der ich die jetzige Welt eigentlich besser verstehen kann, meistens, als wenn ich die echte Welt anschaue.
Heute zu Gast im Büchermarkt ist der Grafiker, Illustrator und Künstler Christoph Niemann. Alle Angaben zu den Büchern, über die wir heute sprechen, finden Sie auf unserer Webseite. Christoph Niemann, wie kamen Sie zum Kinderbuch?
Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, während des Studiums keine Kinderbücher zu machen, weil ich immer dachte, ein Illustrator, der Kinderbücher macht, das ist wie so ein Mädchen, das sagt, ich will Doktor für Pferde werden. Also es wäre so unglaublich naheliegend. Und dann habe ich gesagt, das werde ich nie tun. Und dann war es tatsächlich, als wir Kinder hatten, das eine gute Nachtgeschichte, die ich unserem ältesten Sohn erzählt hatte. Und daraus entstand dann das erste Buch, Die Polizeiwolke. Und das war wirklich so, ich hatte plötzlich diese Geschichte und die machte Sinn. Dann habe ich zum Glück da meine Eitelkeit oder mein Gelübde gebrochen und bin über meinen Stolz gesprungen. Und es ist ein tolles Medium.
Es sind bisher 5 oder 6 Bilderbücher entstanden. Einige sind ins Deutsche übertragen. So funktioniert das, ist ein Titel. Der kleine Drache, der Kartoffelkönig. Diese drei sind bei Jacobi und Stuart erschienen. Zuletzt Wörter bei Diogenes. Der kleine Drache ist eine Geschichte in China angesiedelt, spielt mit chinesischen Schriftzeichen, die sie in die Bilder eingearbeitet haben. Der Kartoffelkönig erzählt die Geschichte der Kartoffel, die anfangs vom Bauern abgelehnt und dann durch eine psychologische List des alten Fritz eingeführt werden konnte. Hier arbeiten sie mit der Kartoffeldrucktechnik. Was war denn zuerst da? Die Gestaltungsidee für den Kartoffeldruck oder die Geschichte der Kartoffel, die sie unbedingt bebildern wollten?
In dem Fall war es tatsächlich die Geschichte der Kartoffel, aber dann war es relativ klar, dass ich das eben nicht zeichnen wollte, sondern dass ich schon einen Stil machen wollte, der der Geschichte auch irgendwie gerecht wird. Beim Zeichnen geht es immer um Abstraktion. Es geht ja um dieses Verknappen der echten Welt auf ein Blatt Papier. Und manchmal ist es dann gut, wenn man sich selber zu noch größerer Abstraktion zwingt und da natürlich ein Kartoffeldruck sehr grob ist, muss man da sehr viele Kompromisse eingehen. Aber die Kompromisse sind ja oft dann die Dinge, die dann vielleicht eher verblüffende Bildideen bringen, als wenn ich jetzt mit dem 3H-Pinsel ein perfekt detailliertes Bild zeichnen kann.
Wörter, ein 353 Seiten starkes Bildwörterbuch, letztes Jahr auf den besten 7 der Deutschlandfunk-Bestenliste vertreten, ist ein weiteres Buch von Ihnen. Eine Seite, ein Wort, ein Bild, ein Zusammenspiel, das Bild mit dickem schwarzem Stift oder Tusche, mal auf weißem, mal auf farbigem Grund. Sehr unterschiedliche Wörter sind hier ins Bild gesetzt. Ich will einfach nur 2 Beispiele nennen. Das Wort zuletzt, da sieht man ein letztes Ei in einer Zehnerschachtel, oder jeder, Da sieht man eine Hand, die lackiert Fußnägel oder Schlange. Da sieht man eine Menschenschlange und in der Reihe aufrecht eine richtige Schlange, die sich dazwischen gestellt hat. Man findet unter den 300 Wörtern auch Begriffe wie doppelt gemoppelt. Aber es sind ja nicht niemands Lieblingswörter, sondern es ist die Liste der sogenannten Sichtwörter von Dr. Edward Fry. Was hat es mit den Wörtern auf sich?
Das Projekt fing ursprünglich an mit einer Buchidee in New York. Da ging es darum, für Kinder, vor allem aus Familien mit nicht-englischem Hintergrund, also nicht Englisch als Muttersprache, denen einen leichteren, besseren, spielerischen Zugang zur Sprache zu bringen. Und dann gibt es eben, was ich verblüffend finde an dieser Fry-Liste, dass man mit den häufigsten 500 Wörtern der englischen Sprache wohl schon 80% der ganzen Kommunikation abdecken kann. Also diese Basiswörter erlauben einem einen wahnsinnigen Schritt am sozialen Leben teilzunehmen. Die häufigsten Wörter sind natürlich nicht Hund, Katze, Auto, sondern und, aber, ist, er, sie, es. Also die ganz einfachen Worte, die natürlich bei denen nicht sofort ein Bild reinspringt. Was ich überhaupt und das ist dann mir ein wirklich großes Herzensthema, dass für mich Zeichnung näher an der Schriftsprache dran ist, als jetzt zum Beispiel an der Fotografie. Ein Toiletten-Icon, das ist ein Zeichen, das muss ich genauso lernen, wie ich das Wort Frau, F-R-A-U, erstmal lernen muss. Das ist ein Bild, das sich nicht eigentlich unbedingt erschließt, weil es so wahnsinnig ähnlich einer Frau aussieht, sondern es ist eine Vokabel, die bestimmten grafischen Regeln folgt, die sich eigentlich auch in meinem Kopf abspeichern muss, genauso wie ein Wi-Fi-Signal oder ein Verkehrsschild eigentlich. Und deswegen finde ich Zeichnung so schön, weil es ist eine nonverbale, aber es ist eine Sprache, die ich als Sender, als Zeichner, aber die ich auch als Leser verstehen muss. Mit dem großen Unterschied, dass diese Sprache wir tatsächlich lernen, ohne uns darüber klar zu sein. Wir können die als Kinder sprechen und lesen auf eine ganz natürlich spielerische Art. Wir wissen auch, dass diese ganzen Zeichen auch eine gewisse Bandbreite haben in der Bedeutung. Da war eben die Idee, die Worte und die Bilder hinzustellen, als zu sagen, das Wort Liebe, das Wort Ich, das Wort Springen, das Wort Oben und Unten sind eigentlich fantastische, offene Themen, die ganz große Dinge darstellen können. Da war mir eben das Spielerische sehr wichtig und da eben viele der Wörter abstrakt sind, hat es mir ganz besonders großen Spaß gemacht.
Neben den Kinderbüchern, ich habe es schon erwähnt, veröffentlichten Sie ja die wunderbaren Bücher Sunday Sketching und Abstract City, in denen Ihre Kolumnen und Einzelbilder und Serien zusammengeführt wurden. Es gibt darüber hinaus vieles mehr, was Sie machen. Eine Fotoserie für die Deutsche Oper, eine Plakatreihe für die Obama-Stiftung. Sie sind ein Bewegungsmensch. Viele Ihrer Figuren sind in Bewegung, sind handelnde, laufende, fahrende. Eins Ihrer großen Projekte war das Skizzieren während des New York-Marathons, den Sie mitgelaufen sind, für den Sie ja richtig trainiert haben. Sie haben es schon vorhin in anderem Kontext ein bisschen erwähnt, aber mal so als Stichwort Vorwärtsbewegung.
Die einzige Sache, bei der ich mir sicher bin, dass in 10 Jahren noch genauso ist, ist, dass ich ständig wieder was anderes machen muss, weil das ist das Schönste und vielleicht das, der größte Druck in diesem Beruf. Und deswegen ist, glaube ich, so diese Bewegung im Kopf, aber auch dieses ständige Sachen auch wegwerfen und wenn was funktioniert, einfach das hinter sich zu lassen und die nächste Sache zu machen. Vielleicht ist es tatsächlich doch das größte Glück an dem Beruf.
Fühlen Sie sich manchmal beschenkt?
Wahnsinnig, weil ich schon sagen muss, dass mir das, was ich mache, sehr viele Türen, Möglichkeiten, also allein die Orte, an die ich reisen konnte, die Leute, die ich getroffen habe, da weiß ich schon, dass ich das zum großen Teil meiner Arbeit zu verdanken habe und das ist ein sehr großes Glück.
Es gibt ein Bild, ein Mann schaukelt, vielleicht zu hoch, vielleicht auch zu wild, jedenfalls verliert er dabei seine Krone. Gab es in Ihrem Leben den Augenblick, in dem Sie wussten, hier muss ich jetzt abbremsen?
Ständig. Es ist schon eine Sache, der bin ich mir bewusst, ob ich es dann tatsächlich umsetzen kann, ist eine andere Frage. Ich merke schon, dass auch da wieder das kreative Arbeiten hat ja was mit Output, also mit Produktion zu tun. Und Produktion geht nicht, ohne dass da auch was reinkommt. Und manchmal fließt es dann so raus und man denkt, also das ist ja wunderbar, das mache ich jetzt gerade so weiter die nächsten 2 Jahre. Und dann merkt man aber, irgendwann ist es eben auch leer. Und da ist es dann schon wichtig zu sagen, so, ich muss jetzt erst auch wieder was Neues reintun. Ich muss Dinge auch erleben. Mir muss ja erstmal irgendwas passieren, damit ich das, was mir passiert, auch umsetzen kann.
Christoph Niemann, vielen Dank, dass ich heute in Berlin Ihr Gast sein durfte. Wir haben über verschiedene Bücher gesprochen. Alle Angaben finden Sie auf der Deutschlandfunk-Webseite deutschlandfunk.de. Hier folgt nun Forschung aktuell und an dieser Stelle verabschiedet sich mit den besten Wünschen für ein schönes Wochenende Ute Wegmann.